Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format.
Ja, ihr Lieben, heute geht es um Timo. Er erzählt uns seine Drumgeschichte.
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zur 96. Episode des Schlagabtauschs. Mit mir Timo Ickenroth und meinem lieben Freund Dirk Brandt, der ganz aktuell seinen Wocheneinkauf erledigt hat und der Kühlschrank ist wieder frisch gefüllt. Gott sei Dank, er kann das alles noch von seinem schmalen Geldbeutel, den wir als Künstler haben, noch gerade so befüllen. Also super, Dirk, dass du sowas noch machen kannst. Ich bin stolz auf dich. Hi, Dirk.
Ja, schönen guten Morgen. Ey, warte mal, wieder eine Einleitung. Ja, ich war tatsächlich einkaufen, denn man hat heute hohe Temperaturen. Wir rekorden an einem Mittwoch nicht um 9 Uhr morgens. Yeah, deshalb war ich tatsächlich auch schon einkaufen. Ich hatte noch ein paar Sachen zu erledigen und war einkaufen beim Geschäft oder beim Händler meines Vertrauens. Und ich bin nach Hause gekommen mit Bananen, mit Äpfeln, mit Karotten und einer Gurke. Denn morgens so eine Gurke durch den Entsafter zu ziehen, das ist schon eine schöne Sache.
Du willst uns jetzt nicht ehrlich erzählen, dass du so gesund lebst und dir einen Smoothie nach dem nächsten reinhaust.
Ey, soll ich dir was sagen? Doch, habe ich tatsächlich.
Mit Gurke?
Und zwar, ich habe mir einen Entsafter gekauft. Das wäre eigentlich eine schöne Empfehlung der Woche geworden, fällt mir gerade ein.
Also, wir warten dann nicht mehr auf Orangensaft mit Eis, sondern auf deine Chefkoch-Empfehlung, der Smoothie des Monats.
Okay, den machen wir dann nachher. Stimmt. Alles gut. Okay, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Übrigens, bevor es da irgendwie da hagelt, die Gurke durch den Entsafter ziehen, das ist nicht ein Satz von mir, das ist einer Moderatorin passiert, die hat, ich glaube, im Morgenmagazin, ich weiß nicht, wo es war, oder auf einem privaten Sender, die hatte eine Kollegin sich gegenüber sitzen und die haben sich über Smoothies unterhalten. Und dann sagte die eine Kollegin zur anderen, also es gibt doch nichts Schöneres da, als morgens eine schöne lange Gurke durch den Entsafter zu ziehen. Und die andere Moderatorin ist fast umgefallen.
Lass uns einfach mal so im Raum
stehen. Nein, die Gurken
wirken.
Sind sehr
gesund. Ich habe jetzt mal eine Fachfrage. Die Gurke geschält oder ungeschält?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also, gute Frage. Das habe ich jetzt auch nicht hinterfragt, weil man konnte ja nicht interagieren. Es war nur, es wurde mir immer wieder auf Instagram als Funny Fails halt wieder angeboten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich herzlich gelassen. Aber ein Schelm ist, wer dabei Böses denkt.
Ich wundere mich gerade über deinen Algorithmus.
Über mein, ja, so, ja, joa, joa.
Aber so. Wir erzählen mal kurz, worum es geht, bevor das heute weiter in, jetzt sehen wir, denke ich, wäre in der Smoothie-Kochsendung oder was Schlimmerem.
Genau, boah. Jetzt kommt unser Rundown.
Heute haben wir einen Veranstaltungstipp für euch. Wir quatschen, also wahrscheinlich hauptsächlich ich quatsche, über meinen Werdegang, aber eigentlich geht es ja eher um Vorbilder und Idole. Wir haben ein Hörerfeedback und wie üblich gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Im Podcast 95 hat der Dirk ja sehr ausführlich uns mit auf eine Reise genommen in seine Vergangenheit. Wer das Thumbnail gesehen hat von dem Podcast, der durfte den Dirk gleich zweimal bewundern, nämlich einmal aus heutiger Alterssicht und einmal gerade mal, ich glaube, 10 Jahre jünger.
Ja, sag mal, hast du gerade Alterssicht gesagt? Sag mal, hast du nicht mehr alle?
Ich meine, also. Das steht bestimmt so im Duden.
Alter. Ich spreche jetzt zusammen. Aus Alterssicht. Sag mal, wie soll ich das denn jetzt verstehen? Alter. Jetzt gerne ich Alter.
Also, dann sage ich es einfach anders. Wir haben den Dirk gleich zweimal jugendlich präsentiert. Einmal, wie er heute jugendlich aussieht und einmal, wie er knabenhaft in der Vergangenheit ausgesehen hat. Und der Dirk, das war sehr spannend, fand ich, wie das so alles aussieht und wann auch deine Einflüsse dann auch auf dich gewirkt haben. Und wir hatten ja dann gefragt, ob ich das vielleicht auch mal machen sollte. Und es gab tatsächlich, man mag es nicht glauben, positive Reaktionen darauf, dass ich auch mal so ein bisschen meinen Werdegang oder meine Idole vielleicht hier mal euch nenne. Aber bevor ich das mache, habe ich noch den Veranstaltungstipp für euch. Am Sonntag, den 15. September ab 10.30 Uhr wird es im Trommelpalast in Mannheim einen Workshop für Trommlerinnen und Trommler mit Vorkenntnissen und für Fortgeschrittene geben, und zwar zu dem Thema Samba-Reggae mit dem Dozenten Borel de Souza. In dem Kurs werden die rhythmischen und technischen Grundlagen des Samba-Reggae aus Salvador da Bahia vertieft. Borel de Souza lehrt die typischen Grooves, Breaks und Intros. Samba-Reggae, wer das nicht weiß, vereint die Energie afro-brasilianischer Rhythmen mit Elementen aus verschiedenen musikalischen Traditionen. Borel de Souza, der Dozent, ist in einer Familie mit tiefen Wurzeln im folkloristischen Kreis Salvadors aufgewachsen. Sein Vater, Chico Velho, war Direktor des Bloco Afro, und mein Portugiesisch ist nicht besonders gut, Os Filhos de Gandhi, einem der bekanntesten afro-folkloristischen Vereine des Karnevals von Salvador. Mit 8 Jahren startete Borel seine Ausbildung zum Multipercussionisten und spielte bereits mit 10 Jahren in verschiedenen Samba-Schulen Salvadors. Mit 16 Jahren bereits gründete er zusammen mit anderen Jugendlichen den heute weltbekannten Karnevalsverein Olodum, der durch den Videoclip zu dem Song They Don't Care About Us von Michael Jackson internationale Bekanntheit erlangte. Die Kosten für den Kurs liegen bei 80 Euro. Anmelden kann man sich per E-Mail beim Trommelpalast. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. An dieser Stelle erwähne ich auch nochmal unser Trump-Camp, lieber Dirk, das ja stattfindet vom 12. bis 13. Oktober, also ist nicht mehr so lange hin. Aber wir haben immer noch 2 freie Plätze. Wer also Bock hat auf viel Rumgetrommel, viel Rumgenörde und einfach saunette Menschen, der möge sich auch bei uns melden über unsere E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast@gmail.com. Wie gesagt, es sind noch Plätze frei. Wir würden freuen, wenn wir diese noch füllen könnten.
Ja, absolut. Es ist eine tolle Atmosphäre und ich freue mich echt auch schon riesig auf unser Drumcamp. Timo und ich, wir sind schon fleißig am Vorbereiten, was wir denn so machen, was wir so für Überraschungen für euch haben. Und also, mitmachen. Bam. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es so gewollt und ich freue mich riesig darauf. Ich bin auch von nichts anderem ausgegangen, denn ihr habt beim letzten Mal meine Geschichte gehört und der Timo hat nicht weniger zu erzählen. Und von daher werde ich versuchen, den Timo heute mal ins Kreuzfeuer zu nehmen und werde versuchen, dem Timo die interessantesten drumspezifischen, Begebenheiten oder Erfahrungen aus ihm herauszukitzeln, was er uns denn mit auf unseren Lebensweg geben kann. Boah, das war eine krasse Einleitung,
mein Gott.
Boah, ich bin voll lautmalerisch heute. Wahnsinn. Ach, also ich bin gerade selber erstaunt.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst allerdings auch.
Ja, das glaube ich, hätte ich an deiner Stelle auch, wenn ich ehrlich bin. Von da. Timo, wir haben ja beim letzten Mal angefangen. Bei mir war es ja ganz klar im Kindergarten. Mhm. Ist das bei dir denn auch schon so gekommen? Oder wann hast du das erste Mal eigentlich für dich die Trommelei entdeckt? Oder wo du sagtest, boah, ich finde das cool, ich muss trommeln.
Bei mir war das viel, viel später.
Ja.
Viel später. Und zwar MTV, wer das noch kennt, also wer es nicht kennt, MTV war ein Fernsehprogramm, wo Musikvideos rund um die Uhr gelaufen sind. Und das war damals relativ neu. Und ich muss so um die 14 Jahre alt gewesen sein. Ich kann es noch nicht mehr genau hundertprozentig sagen. Und da lief eben ein Video von einer Band namens Metallica. Und wer es kennt, das Video zu Nothing Else Matters, ist er in diesem Studio aufgenommen, wo die diese Aufnahme machen. Man sieht immer dieses große Drumkit von dem Drummer Lars Ulrich. Und das hat mich komischerweise dann irgendwie gekickt. Vorher habe ich mit Schlagzeug keine Berührung gehabt. Mein Großcousin, ich grüße mal, hallo Christoph, der war damals schon Schlagzeuger, der ist ein bisschen älter als ich. Und wenn wir bei denen zu Besuch waren, wollte immer, ja komm, spiel doch mal. Und ich hatte nie Bock da drauf.
Ja, interessant.
Ich habe nie vorher Drumset gespielt. Und dann sehe ich dieses Video und denke, ja, jetzt musst du Schlagzeug lernen.
Also hast du wirklich gesagt, von dir aus, du willst es wirklich lernen.
Ja.
Also du bist jetzt nicht davon ausgegangen, hast gesagt, oh, ich trommel mal ein bisschen, sondern du hast wirklich, weil das fasziniert mich, es gibt ja wirklich tatsächlich Schüler, bei mir war es ja tatsächlich so, meine Eltern, gut, mit sechs ist auch so ein bisschen, da wollte ich einfach nur irgendwie drauf und da haben meine Eltern mich so ein bisschen positiv gezwungen, sage ich mal. Und war das denn bei dir wirklich klar, dass du auch wirklich Unterricht haben wolltest oder hast du gesagt, nö, ich will jetzt einfach nur trommeln oder war für dich schon echt klar, boah, ne, ich möchte auch wirklich, wenn ich dann trommel, dann möchte ich es gerne richtig machen.
Es war ganz klar, ich nehme Unterricht. Aber das ist auch so, wie ich sozialisiert bin. Das heißt, ich habe sehr früh schon musikalische Früherziehung gemacht. Also mit 3 Jahren habe ich angefangen, in die musikalische Früherziehung zu gehen. Und mit 6 Jahren habe ich dann auch angefangen, Klavier zu spielen. Das habe ich auch dann parallel noch mit dem Schlagzeug gemacht. Also bis ich 17 war ungefähr.
Krass, also da beneide ich dich ja. Also du kannst wirklich, also Nein. Ich kann auch Akkorde drücken, aber mehr nicht. Also,
über den Klavierunterricht, das ist ein eigenes Thema.
Also meinst du, sollen wir nicht vertiefen heute?
Das sollten wir besser nicht vertiefen, denn ich kann mich leider nicht hinsetzen und virtuos Klavier spielen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass ich viel zu wenig geübt habe.
Ja.
Ja. Aber andererseits auch daran, dass ich immer nur Klavier nach Noten gespielt habe. Das heißt ja diesen typischen klassischen Klavierunterricht.
Ja.
Da sind die Notenspiel. Es wurde mir nicht erklärt, wie die Akkordzusammenhänge sind, wie die Melodie, also welche Tonleiter ich da spiele und sowas. War immer nur Spiel. Und entweder hat es dann geklappt oder nicht.
Ja, krass.
Das ist ein bisschen schade. Also muss ich im Nachhinein sagen.
Hätte man besser machen können.
Wenn man als Kind ein bisschen cleverer wäre und man Dinge hinterfragen würde, aber du nimmst es ja so, wie es kommt als Kind. Das ist
genau,
einfach so.
Genau, genau, ja, ja.
Aber deswegen war für mich klar, wenn ich ein Musikinstrument lernen möchte, muss ich Unterricht nehmen. Das war nie die Option, ich kauf jetzt ein Schlagzeug und hau einfach
und
drauf.
Trommel mal ein bisschen.
Und das Witzige war eben, dass in dem Ort, wo ich groß geworden bin, es ein Jugend- und Kulturzentrum gibt, die zweite Heimat, wo ich heute immer noch selbst unterrichte, witzigerweise. Da schließt sich der Kreis auch wieder. Und die haben damals Musikkurse angeboten.
Ja.
Bei dem Marc Neufein. Das war der Trommler in der Region quasi, der aber eben nicht nur getrommelt hat, also sehr gut Schlagzeug spielen konnte, sondern auch Gitarre und Bass und Bandworkshops da auch angeboten
hat. Wow, Jugend- und damals schon, okay.
Genau, und ich habe dann, dann war dann klar, okay, an der Kreismusikschule, wo ich Klavierunterricht hatte, das machen wir erstmal nicht, sondern du gehst in dieses Jugendzentrum, weil es eben auch deutlich günstiger war, dort Unterricht zu nehmen. Und das war relativ schnell, nachdem ich gesagt habe, ich will Schlagzeug lernen. Also ich habe eben mal nachgeguckt, jetzt in Echtzeit, das Metallica-Album erschien am 12. August 1991. Da war ich wirklich 14 Jahre alt. Und ich meine, mich dunkel erinnern zu wollen, dass ich dann im September direkt angefangen habe, Schlagzeug zu spielen.
Wow. Also das war also Lars Ulrich war wirklich ein Rieseneinfluss für dich, wo du gesagt hast, ich will auch.
Das war, ich glaube, und jetzt kommt es zu Idolen und sowas.
Ja.
Es war der Startpunkt, also die Initialzündung, aber Lars Ulrich war da nie ein Vorbild, in dem Sinne, dass ich so trommeln wollte wie Lars Ulrich.
Ja, das finde ich ja schon interessant halt irgendwie. Das ist so, hatte ich denn dann mehr, also ich würde jetzt sagen, nicht die Frisur vom Lars Ulrich gekickt, obwohl
nee,
da
war das Drumkit.
Es war wirklich das Drumkit,
war das Instrument.
Ne?
Es war nicht der Typ. Ich war klar, fand ich ihn dann cool. Ich habe auch Metallica gehört. Dann natürlich und war auf der Schiene. Aber es war, sag mal, der erste Drummer, den ich auch bewusst wahrgenommen habe. Und von daher war es wahrscheinlich schon auch ein Vorbild, selbstverständlich. Aber nicht so, dass ich dem nacheifern wollte. Wie so, ich muss jetzt spielen wie Lars Ulrich. Was ich auch nie gemacht habe, ist, was Lars Ulrich macht und was er dann viele machen, die ein Idol haben, die dem nachahmen. Ich habe mir nie die Finger abgetaped, beispielsweise. Lars Ulrich tapet sich ja die Finger ab.
Boah, ey, Alter, da kommen wir mal kurz. Ich habe das, Stuart Copeland hat das ja gemacht, ne? Und den fand ich ja damals toll. Ich habe das tatsächlich gemacht. Ja. Weil ich dachte, das müsste man machen. Also die Finger hast du nicht getaped.
Nee, hab ich nicht getaped.
Aber die Frisur hat es, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, der Timo, es gab vor einer sehr langen Zeit, hatte der Timo Haare und zwar richtig lange auch mal,
ja,
ne?
Ja, richtig lange
Haare. Das finde ich,
Aber das war nicht, das war natürlich die Zeit. Also mit 14 habe ich aber nicht die Haare wachsen lassen.
Also das war eher unbewusst, so. Oder war das jetzt wirklich?
Nee, das kam dann später. Also es war jetzt, wenn man jetzt mal so den Werdegang hat, das war jetzt die Metallica, war die Initialzündung, schwarze Album.
Ja.
Und es hat nicht lange gedauert, dann war auch Crunch sehr populär. Ja. Und eher in dem Zuge habe ich dann die Haare wachsen lassen, glaube ich. Aber einfach sowieso, weil ich in dieser, auch mal alle meine Kumpels und Freunde damals waren dann in dieser Metal-Punk-Crunch-Musikszene irgendwie. Also das war die Musik, die man gehört hat, einfach in meinem Freundeskreis. Und dann wollte es natürlich auch so aussehen wie die.
Krass, Typen. Weil bei mir war es ja wirklich nicht die langen Haare, sondern ich war ja echt so ein, bei mir war damals Popper, Vanilla-Hosen, das war bei mir in und Popper. Also nee,
sowas war verpönt. Also alles, was kommerziell war, war dann auch irgendwann verpönt.
Krass, aber dann warst du eigentlich viel eher Mettler als ich ja, ne?
Ja, definitiv.
Krass.
Definitiv.
Hast du dich denn, also wir schweifen jetzt aber, mich interessiert es denn trotzdem. Hast du dich denn damals, weil Lars Ulrich, wir haben ja gesagt, das große Drumkit, ich schweife jetzt ein bisschen aus, du hast Unterricht gehabt, aber du warst ja dann mehr aus der Rock- und Metal-Szene, hast du denn damals schon Double Bass Drum eigentlich, weil heute ist es ja gar nicht so dein Ding eigentlich.
Ja klar, ich Double Bass.
Hast du echt Double Bass Drum gespielt?
Ja, logisch. Also ich hatte keine zwei Bass Drums, aber ich hatte irgendwann relativ schnell dann ein Doppelfußpedal, hat aber auch ein bisschen gedauert, weil... Ja. Ich glaube, es war mein Lehrer, der Marc, der gesagt hat, lern erstmal auf einem Pedal spielen.
Ja, meiner konnte ja, aber bei mir kam das ganz, 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 ganz spät erst.
Nee, ich habe ja dann angefangen, direkt mit Schlagzeugunterricht, dann relativ schnell, nachdem ich gesagt habe, ich will das machen. Ich hatte aber zu Hause auch kein Schlagzeug. Meine Eltern haben gesagt, nö, wir warten jetzt erstmal.
Nee, echt, erzähl doch da mal, wie hast du denn dann, hast du geübt früher?
Ich hab dann
und
geübt,
wie hast du geübt?
Ja, ich habe ja Klavier, habe ich ja eben gesagt, war ich nicht so der große Über.
Okay.
Beim Schlagzeug war ich direkt ein Über. Und zwar, ich hatte das Set noch nicht mal zu Hause. Was ich dann erstmal gemacht habe, ist mir ein Set aus, ich hatte so eine alte Waschtrommel oder so eine Box irgendwie eine Runde, habe ich als Bassdrum mir hingestellt und habe dann Kissen benutzt für die anderen Trommeln. Und mein Großcousin, der Christoph, hat mir dann damals, was er nicht mehr brauchte, weil er hat ein Doppelfußpedal, mir seine alte Single-Fußmaschine zur Verfügung gestellt.
Aha.
Die habe ich dann gegen diese runde Box gestellt und dann saß ich in meinem Zimmer auf meinem Bürostuhl und habe dann geübt, habe aber auch viel zu MTV mitgespielt. Also wirklich MTV angemacht, habe dann davor gesessen, habe versucht mitzuspielen.
Krass!
Auf Kissen und Boxen und keine Ahnung. Weil meine Eltern, wie gesagt, am Anfang sich geweigert haben, mir ein Set zu kaufen. Die sagten, na, es ist nur so eine Phase.
Ich lerne erstmal ein vernünftiges Instrument, so nach dem Motto
Klavier.
Ja, genau, lerne
erstmal Klavier jetzt weiter, richtig. Musst du auch weitermachen, ne, und so weiter und so fort.
Ja.
Dann hat es nach einem halben Jahr, war es dann so weit, dass sie dachten, okay, es scheint doch ein bisschen ernster zu sein, dass ich da mein erstes Drumset aussuchen durfte. Ein Sonor Force 2000.
Cool.
Ja. Und das Geile aber auch, ich konnte ja, wie gesagt, zu Hause dann auf den Kissen und sowas üben, aber man durfte auch in dieses Jugend- und Kulturzentrum zum Üben gehen. Wenn der Raum nicht belegt war, konnte man da hin. Und der war, ich meine, es war zwar im Ort, wo ich wohnte, aber es hat doch irgendwie mit dem Fahrrad schon 5 bis 10 Minuten gedauert oder ich bin zu Fuß hingegangen. Ich habe dann diesen Weg auf mich genommen, um an dem Schlagzeug üben zu können.
Cool, weil ich meine, 15 Minuten Fahrradfahren so als Kurzer ist schon erstmal, wow.
Ja, und wir wohnen ja in Westerwald, da gibt's ja auch Höhen und Tiefen, ne? Also immer mal, so geht man Berg rauf, Berg runter. Also das habe ich dann wirklich, weil Klavier habe ich ja eigentlich wo, ja, wie gesagt, sehr stiefmütterlich behandelt, aber Schlagzeug war ich direkt am Start. Ja. Und das Geile war, dass aus meiner Klasse damals es an auch Leute gab, die zeitgleich mit mir Gitarre und Bass angefangen haben. Bei dem gleichen Lehrer in dem gleichen Jugendzentrum.
Ja.
Und dann haben wir direkt auch eine Band gegründet. Das heißt, ich glaube, maximal 2 Monate, nachdem ich Schlagzeugunterricht bekommen habe, habe ich direkt auch in der Band gespielt. Mit meinen Freunden aus der Klasse zusammen.
Das fände ich natürlich mega. Also das hatte ich nicht. Das kam bei mir später. Also bei mir war es tatsächlich das Blasorchester erst. Aber jetzt würde ich doch mal interessieren. Wie hat sich denn der Schlagzeugunterricht bei dir, wie wurde der Schlagzeugunterricht bei dir gestaltet? Und wie ist dann da, ist ja jetzt nicht so, wenn jetzt einer mal sagt, boah, wir spielen jetzt in der Band, das heißt, was habt ihr gemacht oder wie seid ihr daran oder wie ist dein Schlagzeuglehrer damals, weil das finde ich ja schon sehr advanced und ich beneide die Leute, die Multi-Instrumentalisten sind, also die mehrere Instrumente spielen, also ich bewundere die total, es gibt so einige in Deutschland und ich ärgere mich dann immer, dass ich das nicht auch irgendwie kann, weil ich finde das ganz, ganz toll. Ich bin da wirklich sehr positiv neidisch drauf, weil ich das ganz toll finde. Wie hat sich dein Unterricht gestaltet und wie bist du dann von A nach B gekommen und wie war es dann schließlich, was habt ihr in der Band gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen? Oder dein
also,
Lehrer besser?
Zum Schlagzeugunterricht. Es war ja Gruppenunterricht. Ich glaube, ich hatte mit 2, 3 anderen zusammen Unterricht.
Damals schon. Ich nicht. Das gab es bei mir damals noch nicht.
Das lag vielleicht auch daran, weil es eben dieses Jugendzentrum war und es war ja sehr günstig und sowas, ne?
Ja.
Und der Marc, der war ultra strukturiert damals. Das heißt, er hatte sich ein eigenes Lehrwerk zusammen, nicht selbst geschrieben, aber zusammen kopiert.
Cool.
Und hat das dann wirklich auch so aufgebaut. Das heißt, es gab so eine richtige Mappe, die man sich auch dann zulegen sollte.
Ja.
Die habe ich auch noch.
Geil. Die
kann ich vielleicht irgendwann mal hier auf Insta oder sowas für uns posten. Die habe ich noch, vorne mit einem lustigen Bild drauf und sowas. Sehr cool. Und da haben wir dann wirklich Übungen draus gemacht. Und ich konnte ja durchs Klavierspielen sehr gut Noten schon lesen. Das heißt, das Notenlesen ist mir nie schwer gefallen. Also einen Rhythmus erkennen beispielsweise, wo oben die Hi-Hat in Achteln durchläuft und unten drunter macht die Bassdrum irgendwas anderes. Das war für mich ziemlich schnell. Also ich war ziemlich schnell okay weit, sag ich mal. Ohne dass es mir sehr viel Mühe gemacht hat. Eben weil ich vorher schon so viel Klavier gespielt hatte, auch oder sehr viele Jahre. Und der Unterricht war halt eben super. Es ging auch um Musik bei ihm. Ich kann mich noch an einen Spruch erinnern, wo er sagte, das muss bei dir ein bisschen fluffiger klingen. Und da wusste ich ja natürlich nicht, was meinst du mit,
was
soll denn fluffiger jetzt sein, um Himmels Willen? Das ist also, aber du weißt es auch, manchmal benutzen wir Begriffe, Adjektive, einfach irgendwas zu beschreiben, was wir in unserem Kopf hören. Und das ist aber manchmal schwer, das auszudrücken. Aber das heißt, er ging auch auf Sound ein und so weiter und so fort. Also es war echt ein guter Unterricht.
Ich muss mal einmal reingrätschen. Darf ich fragen, wie viel älter der war als du?
Der war gar nicht viel älter.
Und da habe ich nämlich gedacht, 14, und dann schon 15 so
Jahre.
Okay. Ja, und dann schon so strukturiert.
Ende 20 würde ich fast sagen. Einfach höchstens Anfang 30 damals.
Also du warst 14? Was, ja. 14 warst du und er
15,
war.
15, ja.
Und er war dann so Mitte 20,
ungefähr
30.
Doppelt so alt wie ich, würde ich sagen, ja.
Krass. Also dann schon so, ja, okay, ich meine, ja, man hat halt früher noch anders unterrichtet zum Teil. Also von daher, wie hat er denn dann die Stunde gestartet? Hast du dann erstmal nur Pad gemacht oder bist du direkt
auf Drumset?
Okay,
Pad gemacht zu haben. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass wir bei ihm wirklich so Leseübungen nur auf der Snare Drum gemacht haben, sondern es war direkt Set.
Ja.
Alles war auf Set ausgelegt. Und in der Band war es dann so, dass der erste Song, den wir mit der Band gespielt haben, war Lady in Black.
She von Uriah Heep, one more,
weil der einfach halt nur 2 Akkorde hat, was für die Gitarristen sehr cool ist.
Ja.
Aber eigentlich gar nicht so einen leichten Schlagzeug-Groove. Den Groove, den ich damals gezeigt bekommen habe, das ist krass, wie man sich an Sachen erinnert noch, ne?
Ja.
Der Groove war boom, war gleich boom, budabum, boom, budadum, boom, budadum.
Wollte ich sagen, ich finde Drummer schon.
Und das hat er mir gezeigt nach, wie gesagt, maximal 2 Monaten. Und da habe ich diesen Groove halt zu den 2 Akkorden von meinen Bandkollegen gespielt.
Mega.
Und das war aber dann nicht die Musik, die wir natürlich spielen wollten. Wir waren alle, ne, Metallica und Metal und keine Ahnung was damals. Und dann haben wir super schnell angefangen, Eigenlieder zu schreiben. Und haben dann zwar bei ihm das Bandcoaching gehabt, haben uns aber trotzdem auch noch daneben her getroffen, haben unsere eigene Musik gemacht. Und so ging das dann, bis wir, bis ich Abi gemacht habe, bis ich so 19 war.
Geil.
Das war so der Startpunkt. Und ich hatte damals, um wie auf die Idole mal zurückzukommen, hatte ich jetzt eigentlich nur Idole, auch, was ich bei Leber letztes Mal sagte, das sind Bandtrommler gewesen.
Ja.
Also, weil ich die Bands halt geil fand, ne? Wie gesagt, Lars Ulrich war die Initialzündung, aber dann habe ich Bands gehört, wo ich dachte, boah, der Schlagzeuger, der fasziniert mich. Und ich wusste auch nicht, wie der Schlagzeuger dann heißt, manchmal. Man hat sich ja dann auch damals einfach Kassetten hin und her gereicht, wo es kein Booklet gab oder sonst irgendwas. Aber einer, der mich auch sehr, den ich sehr geil fand, war Nico McBrain von Iron Maiden.
Ja.
Das fand ich damals, wo meine ganzen Kumpels Iron Maiden nicht toll fanden. Ich fand die irgendwie geil, weil ich das Drumming halt auch ultra geil fand, was der gemacht hat. Und dann wurde es auch immer, die Musikrichtung wurde auch später immer härter. Und als ich, glaube ich, 16 war, habe ich ganz viel Suicidal Tendencies gehört.
Wow, okay, die kamen bei mir erst ganz, ganz spät. Okay.
Und dann vor allem das Album The Art of Rebellion.
Mhm.
Und da war ja nicht damals schon nicht ganz klar, wer war der Drummer, weil die hatten damals keinen festen Schlagzeuger. Und das Geile, was mich damals fasziniert hat, war, dass dieser Schlagzeuger seine Fills, die Fills klangen immer anders. Es war jedes Fill war niemals das gleiche, was davor gespielt wurde. Und das hat mich damals inspiriert. Das heißt, da kann ich sagen, der Schlagzeuger war ein Vorbild. Und jetzt weiß ich auch, wer es war. Es war Josh Freese, der damals dieses Album eingetrommelt hat.
Der heute bei den
Foo Fighters spielt, vorher bei Sting gespielt hat, bei The Offspring spielt und was, wie sie nicht alle heißen, der ultra unterwegs ist. Und dann wurde es noch härter. Dann kam eine Band ins Spiel, die nennt sich Refused.
Ja.
Die aus Schweden kommen. Und da auch von der Herangehensweise, wie der getrommelt hat, das war David Sandström, so heißt der, Schlagzeuger, der hat ganz anders getrommelt, als man es vorher gehört hatte. Und das hat mich dann auch wieder inspiriert. Also das war eigentlich so meine ersten Vorbilder. Wenn ich also in eine Band gekommen bin, habe ich überlegt, wie hätte denn jetzt der Trommler von Suicidal Tendencies das getrommelt? Oder wie hätte der, keine Ahnung, XY-Trommler das getrommelt? Da habe ich eher dran gedacht.
Krass. Das finde ich ja schon wieder interessant, ne? Also, wie gesagt, ich habe ja eine ganz andere Musikrichtung. Wie ist jetzt wissen wir ja alle, du bist jazz-nerdig unterwegs. Mhm. Wie kam denn das, dieser Switch, dass du auf einmal, wahrscheinlich nicht auf einmal, sondern dass du auf einmal, hat sich dein Spektrum erweitert, hast du neue Einflüsse bekommen? Genau. Oder wie ging es dann weiter mit dir?
Dann war es so, dass ich bei Marc, ich weiß nicht genau, wie lange ich bei dem war. Habe ich leider keine Erinnerung mehr dran. Auf jeden Fall hat das dann irgendwann aufgehört. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich glaube, der Marc hatte beruflich zu viel zu tun und musste aufhören. Irgendwie war da irgendwie sowas in der Art halt, ne? Oder er war mit seinem Buch durch oder ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da eine Pause beim Unterrichten eingelegt. Und dann gab es in unserem Ort einen alteingesessenen Schlagzeuger, der Kurt Ferdinand. Und der war auch in der Region bekannt, hat damals auch in den Ami-Clubs gespielt und sowas. Der war sehr jazzaffin. Und zudem bin ich dann auch ein paar Jahre gegangen. Und der hat mich in Berührung gebracht eben mit Big Band Musik. Der hat mir dann auch so Jazz-Sachen gemacht und Swing und hat dann irgendwann gesagt, hier, ich habe eine Kassette für dich kopiert. Und diese Kassette war eine Kopie von Burning for Buddy.
Ah,
wer das
okay.
kennt, oder wer es ja, nicht ja. kennt, besser gesagt, Burning for Buddy war ein Tribute an Buddy Rich, das von Neil Peart ins Leben gerufen wurde, wo damals, glaube ich, alle Schlagzeuger, die Rang und Namen hatten, Buddy Rich Big genau. Band Songs zum Besten gegeben haben. Darunter war Dave Weckl, Joe Morello, Omar Hakim, Kenny Aronoff, Neil Peart selbst natürlich, Sime Phillips und. Also nur das The Who is Who damals. Und diese Kassette hat mich gekickt. Und wo ich nie diese Musik gehört hatte, ne?
Ja.
Und ich konnte dann am Schluss, ich habe die Kassette rauf und runter gehört, ich konnte am Schluss die Saxophon-Soli mitsingen.
Geil.
Note für Note. Wusste aber auch nicht, weil ich ja nur die Kassette hatte, wer die Drummer waren.
Ja.
Aber das war meine erste Berührung mit, sagen wir mal, ich würde heute aus heutiger Sicht sagen, dass es jetzt ein klassischer Jazz ist, aber mit jazz-affiner Musik.
Ja, genau.
Da ging das dann los, ne? Über Burning for Body und meinen Lehrer Kurt Ferdinand, der eben auch sehr viel Jazz und Swing mit mir gemacht hat. Und von dort aus, und dann hatte ich, wie gesagt, erstmal keine Vorbilder in dem Bereich. Also keine Jazz-Schlagzeuger, wo ich sagte, ja, das, ne, so, ich fand schon, ich glaube, über Umwege habe ich dann rausgefunden, dass Dave Weckl auf diesem Album gespielt hat. Und zwar die Nummer Mercy, Mercy, Mercy.
Ah, ja.
Und ich glaube, da war dann so, dass ich dachte, ja, Dave Weckl ist schon eine geile Sau. So ging das eigentlich los, dass irgendwie dann kamen so die Drummer langsam ins Gedächtnis halt oder in den Kopf rein. Ne? Und irgendwann bin ich ja dann zu einem anderen Lehrer gekommen, nach Koblenz an die Modern Music School damals.
Okay.
Und das, liebe Leute, ist der Dirk Brandt gewesen, wo ich auch, glaube ich, so gerade 18 war. 19 muss ich gewesen sein. Weil der Kurt Ferdinand irgendwann auch aufgehört hatte, sagte, ja, Junge, wenn du jetzt wirklich weitermachen willst, hat er gesagt, dann musst du zu jemandem gehen, der noch weiter ist als ich. Wohl das wahrscheinlich aus heutiger Sicht, der hätte mir bestimmt noch eine Menge beibringen können, aber er hat für sich keine Perspektive mehr gesehen irgendwie.
Ja.
Und dann war damals die Modern Music School für Drummer eigentlich die erste Anlaufstelle.
Absolut in Deutschland damals, ganz zu Anfang, ja.
Und nee, ich glaube, ich war sogar noch jünger als 18 oder gerade 18 geworden, weil ich wurde teilweise noch von meinen Eltern hingefahren.
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Glaube ich schon, ja. Da gab es dann auch erst Gruppenunterricht. Und der Dirk hatte dann ganz strukturiert unterrichtet. Da musste ich, glaube ich, das erste Mal wirklich Pad spielen und lese, also Etüden für die Snare-Drum und das ganze Zeugs. Aber das war eine Zeit, wo ich immer noch hauptsächlich auch Metal und Punk und Crunch und sowas auch selbst gespielt habe. Und da auch, wie gesagt, im Jazz oder in anderer Musik keine Vorbilder hatte. Außer vielleicht noch Dave Weckl quasi irgendwie, ne? Aber genau, und der Dirk hat dann dafür gesorgt, dass man mit anderen Musikrichtungen auch in Berührung kam oder mit anderen Drummern. Dann kam dann irgendwann, mussten wir ein Stück von Jeff Porcaro nachspielen, kann ich mich noch erinnern. Dann hatten wir auch was von Level 42 spielen müssen.
Ja.
Und dann kamen so die Sachen ins Rollen, dass man sich für andere Musik vielleicht noch mehr begeistern konnte, als für das, was man bis dahin sowieso gemacht hat. Ja, das war so dann, da war ich so, wie gesagt, 18, 19, 20 vielleicht rum.
Also ich kann mich dran erinnern, dass du immer sehr wissbegierig warst. Das fand ich immer. Also das hat mir halt auch heute noch, macht mir das bei jedem Schüler Spaß, wenn du einen Schüler hast, der wirklich was wissen will.
Ja, das sind die geilsten Schüler.
Ja, weil dann geht der, ich finde, die Zeit geht einfach vorbei wie im Fluge. Und ist egal, was man macht. Und das ist auch egal vom Alter. Das ist auch Alter aus Unabhängigkeit. Ich habe auch kein Problem, einem dauernd eine Viertelnote zu erklären, wenn der wissen will, wie geht das. Und weil ich weiß ja, der entwickelt sich. Der will ja was wissen von mir. Und das war bei dir, das weiß ich noch, das war bei dir auf einem ganz, ganz wirklich wissbegierigen Level. Du hast die Sachen wirklich in dich reingefressen. Und du warst, und was ich halt cool fand, du warst immer offen für alles. Du hast dann auch nicht gesagt, boah, jetzt muss ich auf einmal mit dem Pad arbeiten oder dieses. Weil das war bei dir, du hast wirklich die Sachen eingesogen. Und das hat mich einfach fasziniert und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Der Unterricht hat auch immer Spaß gemacht. Es war ja auch abwechslungsreich, ja. Und es war auch in der Gruppe. Wir waren ja nie alleine eigentlich, es war immer mit zwei, drei anderen zusammen. Und dann war es gut, wenn du eine Gruppe hattest. Es gab dann teilweise Konstellationen, wo die Gruppe einfach auch mega gut war.
Ja.
Also wo alle wirklich wissbegierig waren, alle wollten. Und das war schon cool irgendwie. Und alle haben geübt.
Ja, absolut.
Das gibt's ja auch nicht immer. Ne, wo es auch jede Stunde vorwärts ging. Das ist ja auch das Geile gewesen. Halt, ne? Und dann muss man wirklich sagen, wegen Vorbildern, dann wurde der Dirk mein Vorbild.
Oh.
Ja, das darf ich an dieser Stelle wirklich mal offen aussprechen. Und zwar nicht nur wegen dem Getrommel, also war es ja sehr vielseitig, du kamst ja relativ frisch aus Amerika damals, du warst ja in deiner absoluten Prime auch und hast selbst noch geübt, das hat man manchmal gehört, wenn man ein bisschen früher zum Unterricht kam und der Schüler vorher oder die Gruppe vorher ist ausgefallen, hast du geübt oder hast gesagt, Leute, ich schmeiß euch jetzt doch schon mal raus, auch wenn wir jetzt schon 10 Minuten drüber sind, aber ich will auch noch was üben.
Ja,
das heißt, du warst damals echt, meine Uhr spricht mit mir. Das war, und das war ein Vorbild, dass du so gebrannt hast auch dafür, weiter und immer weiter. Aber das haben alle meine Lehrer, das muss ich auch dazu sagen. Also alle meine Lehrer sind irgendwie auch meine Vorbilder. Aber bei dir ist es eben noch nicht nur das Getrommel gewesen und dieses Brennen für das Instrument, sondern auch deine Sichtweise auf den Job. Weil du hast damals viel unterrichtet, du hast damals viel gespielt, du hast damit Roland angefangen, für die diese Clinics zu machen, Workshop-Touren. Du hast für das Drums Percussion Magazin geschrieben. Das heißt, du warst so breit aufgestellt und hast uns immer gesagt, wenn ihr sicher gehen wollt, müsst ihr euch breit aufstellen.
Ja, stimmt. Das sage ich sogar heute.
Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Da bist du absolut auch ein Vorbild für mich gewesen. Also wow, Vorbilder sind ja immer in verschiedenen Lebensbereichen oder für verschiedene Sachen. So ist es zumindest bei mir. Es gibt nicht das eine Vorbild, dem ich nacheifern möchte, sondern ich gucke mir, okay, was liegt an und wer macht das in meinen Augen hervorragend oder gut? Wie könnte ich es auch machen? Und da warst du damals und heute noch definitiv ein Rieseneinfluss.
Boah, da freue ich mich und fühle mich ein bisschen geehrt. Danke. Cool.
Ach, zu Recht.
Ja, das ist, glaube ich, das erste Nette, was du zu mir im Podcast gesagt hast. Nee, Wahnsinn. Nochmal, dann kam eine Zeit, ich greife mir jetzt ein bisschen weiter, weil Timo hat sich ja immer weitergebildet und das habe ich ja eben schon gesagt, war sehr wissbegierig. Dann kam die Zeit und da würde ich jetzt gerne mal, dass du daraus ein bisschen erzählst, weil das ist eine Zeit, die habe ich so nicht mitgemacht. Ich habe dich zwar begleitet während dieser Zeit, aber der Timo hat ja dann für die Musik gebrannt. Also du warst immer mehr interessiert am Jazz und hast dann dich für verschiedene Hochschulen. Ich möchte gerne aus dieser Zeit ein bisschen was von dir hören. Mhm. Du hast dich bei verschiedenen Hochschulen beworben. Und jetzt muss man auch sagen, da hat der Timo nochmal eine Schippe draufgelegt. Das heißt, du hast dann auch nicht nur bei mir Unterricht genommen. Ich weiß zum Beispiel, bei Keith Copeland warst du zum Beispiel auch. Und ich finde, bei dem hast du auch nochmal einen Riesenschritt gemacht.
Ja, notgedrungen. Also Keith Copeland war damals der Jazzprofessor in Köln und in Köln war er Jazzprofessor. Keith Copeland kommt eigentlich aus New York und ist irgendwie dann in Deutschland hängen geblieben und ist halt der Oberjazzer gewesen. Ja. Aber nicht nur, der konnte auch andere Sachen, aber dafür war er natürlich besonders bekannt. Ich glaube, das kam auch damals von dir, Dirk, wenn du an eine Hochschule willst, versuch Unterricht bei dem zu nehmen, der dort die Professur hat, weil wenn er dich kennt, ist es schon mal ein bisschen besser, als wenn du ein unbeschriebenes Blatt bist für ihn. Ne?
Ja, absolut.
Und dann weiß ich noch, wie ich die Telefonnummer von ihm bekommen habe und ich ultra nervös war, und ihn angerufen habe und alles auf Englisch, ja, weil er sprach kein Deutsch, weil er hat in Frankfurt gelebt, der war halt eben nur englischsprachig unterwegs, obwohl seine Frau Deutsche war. Aber alles auf Englisch. Und ich mit meinem schlechten Schulenglisch habe mich dann da durchgekämpft, habe mit ihm einen Termin ausgemacht und war dann auch längere Zeit, über mehrere Jahre Jahre doch bei ihm auch im Privatunterricht.
Also ein Jahr weiß ich auf jeden Fall.
Im Privatunterricht. Und Keith Copeland, der hat nichts anbrennen lassen. Also liebe Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler, ich beschreibe mal kurz eine Stunde bei Keith Copeland. Meine vielleicht, nicht die erste, aber so mal vielleicht zweite, dritte spätestens. Es hat angefangen mit Stick Control. Stick Control, das Buch von George Rolling Stone, wo lauter Stickings drin sind. Spiel, aber plus Fußostinato. Und zwar nicht ein Fußostinato, sondern Samba, Bayon Bass Drum und Afro-Cuban Bass Drum. Jeweils mit drei verschiedenen Hi-Hat-Variationen. Durch. Und zwar nicht die ersten 8, 12 Übungen, sondern die ersten 3 Seiten. Und zwar bis zum nächsten Mal, wo wir uns wiedersehen, in 4 Wochen. Dann, das war aber noch nicht alles, 150 Rudimental Drum Solos von Charlie Wilcoxon, die ersten 20 bitte, plus die gleichen Ostinati, plus aus seinem eigenen Buch Swing-Übung, Bossa-Übung, Afro-Cuban-Übung, Funk-Übung. Alles aufgegeben für 4 Wochen, das wäre das nächste Mal der Unterricht bei Keith Copeland war.
Jo.
Da hattest du ein bisschen was zu üben.
Ja.
Und das war dann nicht nur, das war dann jedes Mal so, also alle 4 Wochen wieder. Das heißt, ich habe in einem Jahr das Wilcoxon-Solo-Buch durchgemacht mit allen möglichen Fußostinati. 6/8 ist ja nochmal was anderes als 2/4 dann auch, ne? Das gleiche mit Stick Control, das gleiche mit seinem Buch. Das war schon amtlich, muss ich sagen. Und der war auch sauer, wenn du es nicht konntest.
Geil.
Beim nächsten Mal. Also, du wusstest, du musst es liefern. Sonst hätte er auch sagen können, ich unterrichte dich nicht mehr. Der hat ja, ne, als Jazzprofessor hat er erstmal nicht nötig, sondern hätte er sagen können, okay, mir an die Tür klopfen viele, dann kommst du halt nicht mehr. Und das wollte ich mir natürlich, die Blöße wollte ich mir natürlich nicht geben. Also hat man geübt wie bescheuert.
Ich glaube, liebe Schülerinnen und Schüler, der Unterrichter wird mit Timo, denke ich mal, jetzt Beipflichten hat sich schon sehr verändert. Auch wie ich früher unterrichtet habe, im Gegensatz zu heute, das ist schon anders, oder?
Ja, aber ne,
es gibt immer Leute auch wieder, die es wissen wollen, aber bei vielen Schülern dürfte ich, glaube ich, nicht so unterrichten.
Ja, das ist ja die Frage, genau, was ist das Ziel als Schüler?
Genau.
Ne, und oder was erwartest du von dem Lehrer? Das ist auch eine andere Sache.
Absolut.
Ich habe ja von ihm erwartet, dass er mich quasi quält, weil ich wollte ja was erreichen.
Ja, dass er dich coacht und.
Ja. Dann ging es auch teilweise dann auch um Solospiel bei ihm natürlich und auch um Sound. Und er hat immer gesagt, du bist wie Daddy Bear. Du klingst wie. Ich habe ja damals vom Jazz, als ich zu Keith gekommen bin, habe ich eigentlich mit Jazz nicht so viel zu tun gehabt, sondern ich habe die Buddy Rich Sachen gehört. Also dieses Burning for Buddy. Und so habe ich auch Jazz gespielt. Also viel zu laut, viel zu heavy. Und er sagte, du klingst wie, keine Ahnung, halt wie, du klingst, er hat nicht gesagt, du klingst wie Buddy Rich, aber. Das wäre schön gewesen.
Ja.
Aber viel zu massiv irgendwie. Und dann musste er mich erstmal komplett erden. Und dann hat er mir Jazzplatten empfohlen, wie was ich hören soll und wie ich es spielen soll und sowas. Also es ging nicht nur um diese, das sind die Bücher, mach die durch, sondern es ging natürlich auch um viel mehr dann noch. Ne? Und ich war auch bei ihm zu Hause dann. Also das war so ein typischer, was man oft auch hört von großen Lehrern und Lehrerinnen, dass die dann eher der Mentor sind, wie bei dir, Dirk, auch. Du warst auch ein Mentor für mich. Und nicht nur der Lehrer, wo du einmal die Woche hingehst, sondern die dann viel mehr sind und auch viel mehr für dich machen. Der hätte mich nicht zu sich nach Hause einladen müssen. Oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, das war eine gute Zeit. Dann er leider aus zeitlichen Gründen auch aufgehört mit dem Privatunterricht. Und ich bin zu einem seiner Studenten gegangen, den er empfohlen hat. Das war Matthias Kornmeier. Und mit dem habe ich hauptsächlich Transkriptionen gemacht. Das heißt, ich habe zu Hause eine Transkription angefertigt und wir sind die dann zusammen im Unterricht durchgegangen, ob ich das richtig gehört habe, ob ich auch verschiedene Techniken, das heißt, wenn etwas so und so geklungen hat, was könnte dort gespielt worden sein, ist ja auch nicht mehr so eindeutig, wenn man es nur hört. Man hat gesagt, damals gab es kein YouTube. Man konnte es nicht, ne? Man konnte es nicht sehen, es sei denn, man hat den Schlagzeuger irgendwie mal live gesehen. Und da hat der mich dann durchgelotst, bis es dann an die Hochschule ging.
Ja, das glaube ich also total halt irgendwie. Warst du denn, wie, ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, als du dann deine ersten Vorspiele an der Hochschule hatte, wie lief das Ganze ab? Ich denke mal, man ist auf der einen Seite nervös und erzähl doch mal, ich glaube, das interessiert viele dabei. Wie läuft sowas ab?
Das hängt ja von der Hochschule auch ein bisschen ab. Also jede Hochschule macht ja so leicht andere Vorspiele. Aber in der Regel ist es so, man musste 2 oder 3 Stücke vorbereitet haben. Dann hieß es, okay, natürlich, damals gab es ja nur Jazz als Studium, also genau. Pop ging ja damals bei mir nicht. Das heißt, es musste eine Swing-Nummer sein und dann hieß es, sollte stilistisch was anderes sein. Bei mir war es dann, dass ich einen Bossa hatte, beziehungsweise St. Thomas, was ja ein Calypso ist, also ein was Binäres, also was gerade mit geraden Achtelnoten, im Gegensatz zum Swing, der ja mit triolischen Achtelnoten ist. Und auf jeden Fall eine Snare Drum Wilcoxon Etüde.
Ah ja.
So. Das waren so die Standards an allen Hochschulen. Grob mal gesagt. Und dann hat man die mit vorgespielt, entweder meistens mit einer gestellten Band. Das heißt, vor Ort hat man einen Bassisten gehabt und Pianistin oder Pianisten. Mit denen hat man dann die Aufnahmeprüfung gespielt.
Ja.
Dann hat man sein Wilcoxon Solo gespielt. Und dann war es oft so, dass die Dozentinnen und Dozenten irgendwie noch was haben wollten. Die haben vom Blatt lesen zum Beispiel. Ich weiß noch, also in Enschede, wo ich ja letztendlich dann auch geblieben bin an der Hochschule, da war es dann so, die wollten die Mühle haben, also rechts, rechts, links, links, immer von langsam zu schnell. Die wollten, dass ich eine Samba-Ostinato spiele und dazu eine Linie, die ausnotiert war auf der Snare-Drum.
Mhm.
Weiß ich gar nicht mehr. Und du musst natürlich auch, ich glaube, man musste auch ein kleines freies Solo spielen, ja, bei den meisten Hochschulen.
Hast du deine anderen, ich sag mal, Kontrahenten, was ja in Anführungszeichen keine Kontrahenten sind, aber deine anderen Mitbewerber oder, weil man muss wissen, an einer Hochschule gibt es, da kann nicht jeder, da wird nicht jeder genommen, sondern es gibt eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Meistens sind es bei Hochschule so zwischen 5 und 9, je nachdem wie.
Das wäre schon hoch gewesen.
Das wäre schon viel.
Damals waren es eher 1 bis 3.
Ein bis drei, okay. Dann, das heißt, wie viele Trommler waren, damit man das auch mal so als, wie viele Bewerber gab es dann auf einer Stelle? Was hast du so mitgekriegt?
Kann ich nicht ganz genau sagen. Also witzigerweise waren es natürlich an jeder Hochschule die gleichen Mitbewerberinnen und Bewerber.
Ja klar, man hat sich dann wahrscheinlich gesehen.
Man hat sich wieder getroffen. Man hat sich unterhalten, das ist ja wie klar, man ist irgendwie Konkurrenz, aber trotzdem ist es auch ein Miteinander. Man weiß aber auch nicht, wie die anderen gespielt haben, weil das ist natürlich dann nicht öffentlich, das Vorspiel.
Ja.
Es ist schwer zu sagen. Also, schätzungsweise würde ich sagen, waren es immer so um die 40 bis 50.
Ja.
So grob. Kann auch sein, dass es zum Beispiel in Köln mehr waren oder in Mannheim damals, an den sehr bekannten Hochschulen. Dass es vielleicht an kleineren Hochschulen weniger waren. Aber ich denke mal so, Pi mal Daumen 40 bis 50, hätte ich gesagt.
Ja. Und da muss man natürlich auch erstmal mit seiner Nervosität alles klarkommen. Man muss seine Füße unter Kontrolle haben, seine Hände, dass man und dann.
Ja, es sind auch lange Tage gewesen. Man wurde dann eingeladen zum Vorspiel. Es hieß einfach nur an, was weiß ich, am Mittwoch, den bla bla bla, ist Vorspiel. Aber es gab ja nicht dann, du bist um 16.30 Uhr dran, sondern es kann sein, dass man den ganzen Tag dort war. Man hatte ja nicht nur auch die praktische Prüfung gehabt, sondern auch die Theorieprüfung manchmal an einem Tag und Gehörbildung.
Mhm.
Das heißt, manchmal war man den ganzen Tag da. Ne? Man musste morgens hin. Ich habe ja einigen Hochschulen Aufnahmeprüfungen gemacht. Und die weiteste, die weg war, war, glaube ich, Stuttgart von mir. Also 3,5 Stunden mit dem Zug bin ich damals gefahren. Amsterdam war ich. In Weimar war ich auch. Also man ist jetzt schon teilweise ein bisschen unterwegs gewesen auch. Und dann habe ich auch da nicht übernachtet, sondern man ist morgens hin und abends wieder zurück.
Ja. Erzähl doch mal, das ist jetzt, wir verlassen den Schlagzeugbereich ein bisschen. Wie lief Gehörbildung oder Klavier?
Ja, auch das ist von Hochschule zu Hochschule sehr, sehr unterschiedlich gewesen. An der Folkwang Hochschule in Essen war das bei mir damals so, dass ich meine praktische Prüfung gespielt habe. Und nach der praktischen Prüfung ist dann einer der Dozenten ans Klavier gegangen und hat mir, ich glaube, vielleicht mal Intervalle, also Tonabstände vorgespielt oder mal ein, zwei Akkorde. Und das war in Essen schon die ganze Gehörbildungsaufnahmeprüfung. Dann die krasseste Gehörbildungsaufnahmeprüfung, die war in Stuttgart und in Mannheim. Also in den beiden Hochschulen war die sehr schwer. Ich fand sie in Stuttgart am allerschwersten. Dort war es dann so, dass man einen Zettel bekommen hat, also ein Arbeitsblatt. Und dieses Arbeitsblatt musste man dann halt eben nehmen. Und es wurde parallel zu dem Arbeitsblatt ein Audio abgespielt immer. Also es war eine komplette durchstrukturierte Audioprüfung. Da wurde dann vorgelesen, jetzt, also Aufgabe 1, und dann kam die Frage, dann kam das Beispiel, also das Hörbeispiel, und dann musste man das entsprechend in dem Arbeitsblatt eintragen. Und in Stuttgart, ich kann mich an diese eine Frage noch sehr gut erinnern, die lautete so sinngemäß: Sie hören gleich einen kirgisischen Mundorgelspieler. Bitte notieren Sie die Obertöne, zwischen denen er soliert. Und ich saß da nur, hä? Ja, sehr schön. Also wie gesagt, von sehr, sehr einfach und sehr wenig Gehörbildung bis zu solchen sehr exzessiven Ausschweifungen war bei den Hochschulen alles dabei.
Geil. Geil. Mega. Ja, da müsste ich auch bei dem Mundorgelspieler müsste ich auch passen.
Ja, ich habe es bis heute nicht verstanden, aber macht ja nichts.
Wahnsinn. Klasse. Dann bist du ja nach Enschede gekommen.
Ja.
Nach Enschede. Und wie lief da denn so der weitere Unterricht ab? Weil von da an nahm ja eigentlich dann, wir nähern uns ja jetzt so ein bisschen der Jetztzeit, klar, wie es dann weiterging. Aber die musikalische Ausbildung hat ja dann nochmal in Enschede dann nochmal, wie gesagt, nochmal ganz groß Fahrt aufgenommen.
Jo. Also in Enschede war das dann so, man hat Hauptfachunterricht und Technikunterricht. Ich hatte im ersten Jahr bei Denny Saupala Hauptfachunterricht und bei René Krämer hatte ich Technikunterricht.
Ja.
Technikunterricht war dann auch wieder Stick Control, Wilcoxen, Snare Drum Etüden, auch ein paar Übungen von René selbst, wo es um Koordination ging hauptsächlich. Und bei Denny Saupala ist ja auch ein sehr strukturierter Mensch. Da war auch dann auch sehr viele Übungen mit Paradiddeln. Der hat sehr viel Latin-Zeugs gemacht, afrikanische Sachen, hat aber auch sehr viel mit Playlongs gearbeitet, mit Jingles, die man dann spielen musste, Playlongs, die er selbst auch selbst produziert hat, also nichts vor, weil ihm war alles ja von ihm kommend. Hat er damals auch, glaube ich, ein eigenes Studio gehabt und war ja selbst auch ein Trommler, der sehr viel Studioarbeit gemacht hat. Und nach einem Jahr Hauptfachunterricht, wo ich aber auch schon damals war ich ziemlich im Jazz drin, muss ich so mal sagen. Also vor dem Studium habe ich ja dann in der Big Band gespielt, die sehr gut war. Ich habe eine Jazzband gehabt, mit der wir regelmäßig geprobt haben und auch live gespielt haben. Und da war ich im Jazz irgendwie drin. Ich habe immer noch dann gerade diese Transkriptionen für mich angefertigt. Habe auch damals noch sehr viel geübt auch. Also natürlich, bevor ich nach Enschede gegangen bin. Also ich war im Jazz drin, als ich dort auch angefangen habe, Jazz zu studieren. Und bei Danny war es aber eher weniger Jazz. So, und dann meinten nach einem Jahr, man hat immer im ersten Jahr bei Danny gehabt. Das war einfach so gesetzt, weil Danny war auch der Abteilungsleiter für Drums oder ich glaube auf jeden Fall für Drums. Und nach einem Jahr gucken die dann, zu wem passt du am besten. Und neben Danny war eben auch noch Hans Decker in Enschede. Und Hans Decker ist ja heute der Schlagzeuger der WDR Big Band und quasi der Oberjazzer. Und dann haben die gesagt, wir sehen dich jetzt eher beim Hans wegen dem Jazz-Zeugs. Und dann war ich auch, bis Hans dann leider auf eigenen Wunsch wegen der WDR Big Band die Hochschule verlassen hat, war ich dann 2,5 Jahre bei Hans Und danach noch bei Joost van Schaik, der auch in der Kölner Szene jetzt manchmal gut unterwegs ist, der auch der Oberjazzer ist. Und habe dann, genau, da noch bei ihm dann das letzte halbe Jahr den Unterricht gehabt. Genau, und das war also, wie lief der Unterricht ab? Also bei Hans war es so, wir haben sehr viel Musik gehört und wir haben sehr viel gespielt. Und bei ihm war es nicht so, dass es jetzt die Übung spiel die bitte, sondern es war wirklich so, hör dir das mal an, spiel das mal nach. Oder es ging auch dann um Rhythmik, um Modulationen, wie kann man das umsetzen und so weiter und so fort. Also es war nicht so, also mit Hans habe ich kein einziges Lehrbuch verwendet.
Ja.
Keins.
Ja.
Der hat mich eher ausgelacht, wenn ich mit Lehrbüchern angekommen bin.
Krass, ja.
Hat gesagt, ja, so war ich früher auch mal, ach, alles Quatsch. Ne, der hat das belächelt, ne? Und ich weiß auch noch geil, da ging es um Big Band Kicks, natürlich auch sehr viel Big Band Sachen gemacht, also da ging es darum, wie seine Philosophie von den Vorbereitungen für Big Band Kicks sind. Und dann habe ich mir, weil ich war ja ein sehr strukturierter Mensch, ich kannte das von meinem Unterricht, es war mit Noten, bliblablub, und kam von den Transkriptionen, habe mir dann die Big Band Kicks für mich aufgeschrieben und habe sie ihm in der nächsten Stunde präsentiert. Er hat sich kaputt gelacht, als ich mit ausnotierten Big Band Vorbereitungen in die Stunde gekommen bin.
Geil.
Und hat gesagt, das Blatt, darf ich mir das behalten, was du geschrieben hast, das hänge ich mir an meine Pinnwand als Kuriosität.
Geil.
Also der wollte gar nichts damit zu tun haben. Also, ne, mit Büchern, Noten, das war komplett anders, als was ich immer vorher eigentlich gemacht habe. Prägt natürlich dann wieder anders. Und ja, da war Hans natürlich auch ein Vorbild, logischerweise.
Ja, ich glaube ganz einfach, wie gesagt, das ist immer von Noten Segen und Fluch zugleich oder überhaupt von ausgeschriebenen Sachen. Ich bin absolut der Meinung und von daher kann ich Hans gut verstehen, wenn du etwas neu freispielst, selber etwas entwickelt hast, das kannst du viel besser einsetzen, merkst du dir viel besser und kannst das auch nach meiner Meinung viel besser ausbauen, weil du nicht so festgefahren bist. Wenn du natürlich ein Notenblatt hast, du spielst es relativ schnell akkurat, aber kannst dich wahrscheinlich ganz schwer davon trennen.
Ja.
Und ich glaube, das sind so diese zwei, das ist so Pro und Con oder die für mich die größten Unterschiede zwischen Notenlesen und Freispielen.
Ja. Ja, du musst dich irgendwann von den Noten lösen, um freispielen zu können. Das ist einfach so. Die Noten sind erstmal ein Hilfsmittel, um dir gewisse Sachen anzueignen. Aber irgendwann gehören die weg.
Wahnsinn, ey. Spannende Geschichten. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Guck mal, das ist doch alles von Lars Ulrich zu Art Blakey. Oder besser gesagt, von Lars Ulrich über Buddy Rich zu Art Blakey oder zu Elvin Jones oder wie auch immer. Geil. Mega, ey. Geil. Danke für die Story. Hammer.
Sehr gerne. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Story habt, euren Werdegang und sagt, mein Werdegang ist ein ganz anderer oder mein Werdegang ist genauso oder ihr habt was Spannendes zu erzählen, dann schreibt uns doch bitte an schlagabtauschpodcast@gmail.com, denn gerne verlesen wir auch eure Story, weil ich finde das auch immer spannend, wie andere Leute musikalisch sozialisiert sind und wie sie ihren Werdegang gemacht haben. Das finde ich, da kann man stundenlang wirklich drüber philosophieren.
Wahnsinn, Bam. Wir sind beide, Timo und ich, wir sind beide sehr gespannt auf eure Erlebnisse oder auf euren Werdegang. Bam.
Wir haben ein Hörerfeedback erhalten. Und zwar geht es nicht direkt um Dirks musikalischen Werdegang, aber es hat damit dazu zu tun, denn es kommt Folgendes. Der Christoph schreibt uns: Hi ihr zwei, ich bin Christoph, Schlagzeuger und Musiklehrer und verfolge regelmäßig euren Podcast. Vielen Dank dafür, Christoph. Spannend fand ich im aktuellen Dirks Werdegang und Berührungspunkte mit verschiedenen Facetten des Schlagzeugs. Ich selbst spiele zum Beispiel auch im Blasorchester und beschäftige mich mit vielen Metal-Instrumenten, spiele besonders gerne Vibraphon, was dann auch wieder die Brücke zum Jazz schlägt. Naja, hier meine Frage. Wie heißt nochmal die Band, die mit Metal-Instrumenten fusionartige Musik spielt und die Dirk im Podcast vorgestellt hat? Und da schreibt er in Anführungszeichen Spiralgira, Anführungszeichen Ende, konnte ich sie online nicht finden und in den Shownotes, wenn ich überhaupt an der richtigen Stelle gesucht habe, auch nicht finden. Macht weiter so, Christoph. Erstmal, ja, das war auch nicht in den Shownotes verlinkt, weil es war ja in Es war ja keine Empfehlung vom Dirk, sondern es war ja in dem musikalischen Werdegang drin. Und leider, lieber Christoph, hast du Spyro Gyra leicht falsch geschrieben, weshalb du es auch nicht finden konntest. Es sieht eher aus wie ein indisches Gericht, wenn ich das hier bei dir so lese.
Sehr geil.
Spyro Gyra wird geschrieben S-P-Y-R-O, Spyro, und dann kommt ein neues Wort, G-Y-R-A, Gyra, Spyro Gyra, ausgesprochen. Ja. Und jetzt kann ich den Dirk mal auf den Zahn fühlen. Wo kommt denn dieser Name her, Dirk?
Boah, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber erstmal, lieber Christoph, vielen, vielen lieben Dank für deine Nachricht, für deine Mail. Und der Vibraphonist Marimbis dort ist Dave Samuels, der leider schon verstorben ist. Und wie gesagt, ich spiele ganz dilettantisch leider nur Marimba und Vibraphon habe ich damals gemacht. Aber Gottes Willen, ich könnte das nicht vorführen. Und wenn du dich dafür interessierst, und ich beneide jeden, der das toll spielt, hör dir echt Dave Samuels mit Spyro Gyra an. Das ist für mich so meine Musik, die ich einfach immer noch gerne höre. Ist egal, welche Platten, die sind alle cool. Er hat allerdings, man muss wissen, wie gesagt, er ist einerseits, der Dave Samuels ist jetzt schon verstorben, Spyro Gyra gibt's natürlich noch. Und ich glaube, er hat vor 8 oder 9 Jahren auch bei Spyro Gyra als offizielles Bandmitglied aufgehört. Da könnte ich jetzt nicht ganz genau die Jahreszahl sagen, das weiß ich nicht. Aber unbedingt, wenn du Dave Samuels mit Spyro Gyra nicht kennst, unbedingt rein. Es wird dir, glaube ich, viel Spaß machen, das zu hören.
Ja, bis 1994 war Dave Samuels an
dabei. Oh, dann doch
dabei.
Wesentlich.
Und er war auch zunächst nicht festes Mitglied, sondern nur Gast. Er ist also erst 1986 ein festes Mitglied geworden, obwohl er auch schon auf der ersten Platte, die auch Spyro Gyra heißt, mit vertreten war als Gastmusiker.
Wow, okay.
Die ist 1978 erschienen. Aber er war erst immer nur als Gastmusiker dabei und ist dann festes Mitglied geworden und ist dann 94 ist er dann, hat er die Band dann verlassen. Und dann haben sie, glaube ich, auch ohne Mallet-Spieler, ohne einen Festmanager weitergemacht, ne?
Richtig, richtig.
Aber der Name ist Spyro Gyra. Wo kommt der Name her?
Keine Ahnung.
Wir haben einen Bildungsauftrag, Dirk. So, und der stammt aus einem Missverständnis heraus, beziehungsweise aus einem Fehler. Denn damals war die Band hauptsächlich auf so Jam-Sessions unterwegs und hatte gar keinen Namen. Und ein Clubbesitzer drängte dann die bis dahin namenlose Band darauf, sich einen Namen zuzulegen. Und der Bandgründer und Saxophonist Jay Bekenstein erinnerte sich dann an eine Alge aus einem Biologielehrbuch, die Spirogyra heißt oder Spirogyra. Also ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. Also auf Deutsch würde ich sagen Spirogyra heißt. Und er wusste aber nicht mehr die korrekte Schreibweise der Alge. Und dann kam Spyro Gyra raus. Und dieser Name ist dann einfach beibehalten worden. Also dieser Name hat nichts mit der Musik zu tun. Ist einfach nur aus einer Laune heraus entstanden. Und jetzt kommt was für die Biologen unter euch. Wir haben ja ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuhören, die uns dann bestimmt noch wieder berichtigen werden. Jetzt Achtung, Biologie-Lehrbuch raus, mitschreiben. Spirogyra ist also eigentlich eine Gattung der Grünalgen. Die fadenförmigen Spirogyra-Arten treten häufig im Frühjahr in ruhigen, eutrophen Gewässern als freischwebende, fädige, hellgrüne Watte auf. So.
Also im Westerwald.
Auswendig lernen. Nächste Woche gibt's, werde ich abfragen.
Ja, geil, Omar. Danke.
Aber Dave Samuels, um auf Dave Samuels zu sprechen, der war dann danach auch nicht weg von der Bildfläche.
Der
hat auch Lehrbücher geschrieben. Ja. Der war am Berklee College, Professor, hat dort unterrichtet. Ja. Also, und ist dann leider nach einer langwierigen Krankheit verstorben. Ja. Aber geile Band. Und das habe ich dem Christoph schon persönlich in der E-Mail geschrieben, aber für alle anderen da draußen, wenn ihr eine andere Band noch sucht, die so Jazz-Fusion-Musik mit Mallets spielt, also mit Vibraphon oder Marimbaphon, bitte hört euch unbedingt Steps Ahead an.
Ja, unbedingt, ja.
Das ist also geht stilistisch schon in die gleiche Richtung, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen mehr jazzig. Also Spyro Gyra ist mehr geglättet, so Pop-Jazz, so easy listening, also stehe ich total. Und Steps Ahead geht nach meiner Meinung schon mehr in Richtung Jazz rein.
Aber also mehr Improvisation. Melodien.
Bitte?
Muss ich sagen. Auch mit Spyro Gyra hat auch immer nur wunderschöne Melodien.
Ja.
Vielleicht ist bei Steps Ahead der Impro-Anteil ja dann dort deutlich ausgeprägter einfach.
Genau, so meine ich das, ja.
Ja. Also, das sind zwei Bands, die man, wenn man diese Musik mag, checken sollte: Spyro Gyra und Steps Ahead. So langsam kommen wir zu den Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich fange einfach jetzt mal an, weil ich eh sowieso die ganze Zeit am Labern bin. Dann komme ich auch nicht aus der Entwöhnung heraus. Ich empfehle ein YouTube-Video, das es wahrscheinlich mal als VHS-Tape gab und jetzt auf YouTube hochgeladen wurde. Und das heißt Henry Adlers Hand Development Technique. Henry Adler ist ein legendärer Schlagzeuglehrer gewesen. Er ist leider verstorben, aber im hohen Alter. Und der hat 1985 ein Video aufgenommen, wo er seine Technik erklärt. Und mal, bitte mal, dass man zu schätzen weiß, wer der Kollege ist. Henry Adler unterrichtete unter anderem Louis Belson, Roy Burns, Alvin Stoller, Dave Tuff und angeblich sogar Buddy Rich. Ich sage jetzt angeblich, weil Buddy Rich hat immer gesagt von sich, er hätte nie Unterricht gehabt. Und es gibt aber ein Buch, Buddy Rich, das Henry Adler gemeinsam mit ihm geschrieben hat. Zumindest steht Buddy Richs Name drauf. Und das nennt sich Buddy Richs Modern Interpretation of Snare Drum Rudiments. Und ist dann irgendwie auch zum Kassenschlager geworden, weil überall, wo Buddy Rich draufsteht, ist natürlich, da wird natürlich verkauft. Und Henry Adler hat sich um Bewegungsabläufe vor allem gekümmert. Also um die Physik des Körpers sozusagen. Wie bewege ich mich? Wie halte ich einen Stick? Wie ist auch die Körper-Geist-Koordination und das Ganze? Und das ist in anderthalb Stunden ungefähr in diesem Video festgehalten. Und cool. Da ich ja einerseits ein Technik-Nerd bin, andererseits ein History-Nerd, ist das für mich das perfekte Video, weil da kommt irgendwie alles zusammen.
Mega. Also muss ich mir echt mal anschauen. Cool.
Cooler Übrigens Tipp. Geboren der Kollege Henry Adler 1915. Also eine Wahnsinn. Ganz alte Schule. Deswegen ist es einfach so geil, dass sowas noch auf Tape ist.
Ja, ja.
Weil viele Sachen sind leider nicht auf Tape, die man besser hätte mal irgendwann festhalten sollen. Also
krass.
Deswegen, ich find's mega. Die Qualität, okay, ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist ziemlich gut dafür, dass es so alt ist.
Mega. 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 Muss ich mir reinziehen. Unbedingt anschauen. Coole Sache. Ja, ich habe wir haben ja eben ganz kurz darüber gesprochen, mit meinem Entsafter, das ist eigentlich kein richtiger Smoothie mehr, so ein Vitamindrink. Da nehme ich einfach nur Karotte, Apfel und Ingwer. Und manchmal kann man auch noch Gurke da reintun. Aber Ingwer hat so ein bisschen diesen scharfen Geschmack, was ich sehr gerne mag, wirkt entzündungshemmend und ist, also eben, ich finde es sehr frisch. Karotte, braun geworden bin ich dadurch nicht, durch Karotin, aber immerhin. Und
du musst dich gleich mit dem Saft einreiben.
Ja, das wäre die andere Folge. Und ich finde, also ganz ehrlich, das hat gar nichts damit. Ich finde, es schmeckt mir einfach gut. Ich habe das, einfach super.
Also
ich
deine Chefkoch-Empfehlung ist jetzt das Rezept für
diesen
Smoothie?
Nein. Die Chefkoch-Empfehlung, nur weil du das eben angesprochen hast, eigentlich ist es keine Chefkoch. Die Chefkoch-Empfehlung ist von mir eine ganz andere. Und zwar ein Teil, dass man es ins Auto legt, um eventuell auf Verkehrs, also es warnt einen vor Gefahrenstellen auf den Straßen, aber auch auf so komische Dinger, die so leuchten manchmal. Aber das Wichtige ist ja natürlich auf so Warn, damit man gewarnt wird, wenn eine Unfallstelle irgendwo ist. Und zwar ist das ONO mit 3 O, O-O-O-N-O. Und zwar den 2, Nummer 2 Co-Driver. Und zwar der gibt Informationen, der verbindet sich mit deinem Handy, sind die Karten auch drauf und der warnt dich, also ist so ein Traffic Safety Device und der gibt Pieptöne von sich, wenn zum Beispiel vor dir ein Unfall ist. Und zwar, der funktioniert so, dass Autofahrer wie so ein runder Button, dass die Autofahrer diesen Button drücken, wenn zum Beispiel ein Unfall vor ihnen ist oder der warnt dich davor, wenn etwas Schlimmes auf der Straße ist oder etwas Wichtiges. Und dann kriegst du durch einen Piepton eine Anzeige, oh, Vorsicht, da ist was, geh mal lieber vom Gas, da könnte ein Unfall sein oder sonstige Dinge. Und das ist für mich eine ganz interessante Sache.
Cool.
Den habe ich mir zugelegt.
Ja, jetzt kann jeder überlegen, warum du dir sowas zulegst, aber
genau.
Der Dirk ist halt viel unterwegs, muss man einfach dazu sagen.
Ja, ja, ja.
Ich weiß gar nicht, wie
tatsächlich ein
zigtausend Kilometer du im Jahr fährst.
Also meine Empfehlung, wirklich Co-Driver Nummer 2 von ONO.
Ich glaube, deine Kilometerzahl kommt schon echt an so mindestens, du übertriffst das, ein Fernfahrer.
Ja, weiß nicht, aber also jetzt im Moment nicht mehr. Also vor Corona war es auf jeden Fall 80.000 locker im Jahr.
Ja, Wahnsinn, ey.
Ja. Weil Rental-Sets gab es nicht oder gibt sich oder ist teurer als alles andere. Und jetzt versuche ich natürlich auch umweltbewusst umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Oder auch wir bei Access, wir nehmen dann doch eher verschiedene Sprinter und ne, solche Dinge. Aber manchmal lässt sich es einfach nicht vermeiden. Schlagzeug in der Bahn zu transportieren, finde ich immer noch chaosmäßig. Da gibt es zwar auch tolle Beispiele, wie den Olli Rubo zum Beispiel, der echt immer nur ganz kleine Sachen mitnimmt. Was ich natürlich auch immer versuche, aber oft ist es mit dem Rental-Set halt nicht getan. Und das ist so meine Chefkoch-Empfehlung der Woche.
Damit hat auch die 96. Folge ein Ende gefunden. Natürlich ein wunderschönes Ende, nicht ein jähes Ende, sondern ein wunderschönes Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schaut mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Das heißt, auf dem Schlagabtausch-Instagram-Kanal. Da könnten wir ruhig noch ein paar Follower gebrauchen. Da werde ich dann auch mal dann dieses Buch von meinem lieben ersten Schlagzeuglehrer, der leider schon verstorben ist, Gott hab ihn selig, Marc Neufeind, mal einfach mal posten, weil es einfach auch schön anzusehen ist. Und schaut natürlich auch bitte vorbei auf unserem YouTube-Kanal Schlagabtausch-Podcast. Denn ihr hört ja immer sehr schön audiophil unseren Podcast, aber den Ticker, der ja im Wechsel immer kommt mit diesem wunderschönen Hauptpodcast, der ist ja immer auch mit Video. Das heißt, da seht ihr, ihr könnt uns sehen. Ich meine, gut, ob das jetzt ein Vorteil ist, weiß ich nicht wirklich. Aber wir hauen da auch manchmal so Bilder rein von den Sachen, von denen wir sprechen. Und da wäre es natürlich cool, wenn wir da noch ein paar mehr Klicks kriegen würden. Das wäre schon mega. Ansonsten empfehlt uns bitte allen weiter. Wir können immer noch ein paar Hörerinnen und Hörer gebrauchen. Wir sind da noch nicht aufgebraucht. Wir haben noch Luft nach oben. Wir haben extra noch ein paar Zertifikate gekauft, um noch mehr Hörerinnen und Hörer auch an den Start zu gehen. Das heißt, wenn ihr jemanden wisst, der auch Schlagzeuger oder Schlagzeugerin ist, empfehlt uns weiter. Hört uns bitte und so weiter und so fort. Und dann sage ich nur noch, kommt bitte sicher durch den Straßenverkehr. Bleibt gesund und munter. Und bleibt uns gediegen und treu. Und wenn ihr was habt, schreibt an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und ich gebe das letzte Wort ab an den jugendlichen Dirk.
Sehr schön, sehr schön. Timo, danke für deine Story heute, weil da war auch für mich vieles doch neu dabei. Wir kennen uns ja doch schon eine Ewigkeit mittlerweile. Ihr da draußen, passt auf euch auf. Es sind immer noch stürmische Zeiten. Ich erinnere nur an Solingen, weil das ist ganz, ganz schlimm, was da passiert oder so. Gerade Musik soll verbinden, verbindet Kulturen, verbindet Menschen, verbindet verschiedene Religionen. Das ist für mich eigentlich, Musik ist und muss bunt bleiben. Von daher, wie gesagt, macht viel Musik, Trommeln hilft, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf. Euer Podcast-Team, Dirk und
Timo.
Tschüss.